Hallo zusammen, herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Margots Sport Podcast. In dieser Woche geht es um ein Thema, das hätte ich erstmal nicht direkt mit Sport verbunden, nämlich Hirntumore. Ernstes Thema. Wenn jemand diese Diagnose bekommt, dann würden viele wohl sagen, puh, schon dich besser, leg dich hin, mach nicht zu viel. Aber mittlerweile kommt die Medizin davon immer weiter weg. Im Gegenteil, Sport kann sogar sehr förderlich sein, auch für Hirntumorpatienten. Dazu forschen Dr. Dorothee Wifroth und ihr Team am Hirntumorzentrum an der Uniklinik in Münster. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, unter anderem, weil ich gut befreundet war mit Jens Tietke, Profi-Handballer aus Großwallstadt und leider letztes Jahr verstorben an einem Hirntumor. Auch er hatte nach seiner Erstdiagnose weiter intensiv Profisport gemacht, hat weiter Handball gespielt, was mich damals unglaublich überrascht hat. Was Sport bei so einer Diagnose bringen kann, wie das genau abläuft und welche Vorurteile es bei dem Thema gibt, darüber habe ich mit Dr. Wifroth gesprochen. Und hier im Podcast hört ihr mein Gespräch mit ihr. Viel Spaß dabei. Sie sind Fachärztin für Neurochirurgie an der Universitätsklinik in Münster. Und warum Neurochirurgie? Was hat Sie dazu bewegt, einfach dieses, den speziellen Zweig zu wählen?
Ja, das war damals, ich habe nach dem Abitur erst eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht, um mein Studium zu finanzieren. Und ja, es ist dann so gekommen, dass ich auf der Neurochirurgie gearbeitet habe. Während meines Studiums hatte ich eine Viertelstelle. Und eigentlich wollte ich immer in die innere Medizin gehen, aber das war dann so spannend, so auch den Bezug zu sehen zwischen neurologischen Ausfällen und Tumoren zum Beispiel oder Blutungen oder nach der Operation, wenn sich eben bestimmte Ausfälle auch besserten oder dass man anhand der klinischen Symptome darauf folgern schließen konnte, wo denn im Kopf irgendwas nicht funktioniert, dass ich dann nach dem Studium gesagt habe, ja, eigentlich kann ich mir das doch gut vorstellen und ja, bin dann da geblieben an der Uniklinik in Mainz damals noch und habe auch meinen Facharzt da gemacht.
Okay, und seit wann sind Sie jetzt in Münster?
In Münster bin ich jetzt auch schon fast 10 Jahre.
Lange Zeit, gell?
Also, genau.
Ganz schön lange Zeit. Und in all den 10 Jahren waren Sie jetzt in der Neurochirurgie?
Genau, ich habe mittlerweile 3 Kinder dann bekommen zwischenzeitlich und so, dass für mich klar war, ich würde aus dem Chirurgischen aussteigen, aber ich habe an der Uniklinik in Mainz damals schon viel mit Hirntumorpatienten gearbeitet, habe damals auch die eigene Ambulanz mit aufgebaut und so war klar, dass ich in der Richtung auf jeden Fall was machen wollte. Und bei der Arbeit mit den Hirntumorpatienten habe ich gesehen, dass die psychische Seite oft auf der Strecke geblieben ist und das war der Grund, warum ich von 2006 bis 2008, also schon recht früh, die psychoonkologische Weiterbildung über die Deutsche Krebsgesellschaft gemacht habe. Und das war so spannend, oder ich habe gedacht, das könnte so eine Nische für mich werden, dass ich bis 2011 dann noch die ärztliche Psychotherapie-Zusatzbezeichnung angeschlossen habe. Und hier in Münster bin ich jetzt als Psychoonkologin für das Hirntumorzentrum tätig. Also nicht mehr operativ, sondern ich biete Gespräche an für Betroffene mit Hirntumoren, für die Angehörigen, für die ganze Familie, je nachdem, wo eben der Bedarf am größten ist.
Und Sie haben ja jetzt zusammen mit Ihrem Team ein Sportprogramm für Hirntumorpatienten entwickelt oder auf den Weg gebracht, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Das war ein Impuls einer Patientin, die an einem Hirntumor operiert wurde und gleichzeitig auch noch epileptische Anfälle hatte. Also, dass sie eben auch bewusstlos wurde oder unwillkürliche Zuckungen hatte an Arm und Bein. Und die aber immer sportbegeistert war und gerne joggen gehen wollte. Und da hat der Mann gesagt, nee, also so alleine hier im Wald und ich weiß nicht, wenn dir irgendwas passiert und du kriegst wieder so einen Anfall, das geht nicht. Und sie war auch in einem Fitnessstudio und hat dann auch ganz offen gesagt, sie wäre ja an einem Hirntumor operiert worden und hat epileptische Anfälle. Und dann haben die aber auch gleich gesagt, nee, also dann sollte sie bei Ihnen doch besser nicht trainieren. Ja. Und dann war sie ganz deprimiert und erzählte mir das. Und ich hatte von Ralf Brandt, ein Sportwissenschaftler und persönlicher Trainer, der viel in der Kinderonkologie auch schon mitgearbeitet hat, gehört. Und ja, wir sind dann zusammengekommen und haben uns überlegt, ob das nicht vielleicht was sein könnte, ob er sich das zutraut, weil er hatte so auch mit Hirntumorpatienten noch nie gearbeitet. Und das war dann die erste Patientin, wo wir vor auch fast schon 10 Jahren eben angefangen haben, ihr das anzubieten, das Sportprogramm zu machen. Und haben dann immer erst die Patienten besprochen, dass er so wusste, was ist vielleicht zu erwarten, wo sind bestimmte Ausfälle. Und dann hat er eben ein individuelles Trainingsprogramm für denjenigen entwickelt und das immer erweitert. Wir hatten jetzt über die Jahre keine großen Patientenzahlen, aber eben doch schon viel Erfahrung mit über 3000 Trainerstunden, die er da gesammelt hat, wo auch zum Beispiel nie ein epileptischer Anfall oder wo auch kein Sturz dabei war oder was man jetzt so erwarten könnte, aufgetreten ist, sodass wir dann gesagt haben, wir möchten das eben gezielt für Hirntumorpatienten weiterentwickeln und gezielt eben Hirntumorpatienten anbieten und auch wissenschaftlich zeigen, dass Patienten eben trainierbar sind. Weil es herrscht auch bis heute noch die Meinung, gerade bei Hirntumorpatienten oder so steht es sogar auch in den blauen Ratgebern bis heute, dass sie sehr vorsichtig sein sollen, dass sie nur in Absprache mit ihrem Arzt trainieren soll, dass es zu plötzlicher Bewusstlosigkeit kommen kann. Und das schreckt viele natürlich ab, selber wieder aktiv zu werden oder eben vor allem auch eine gewisse Trainingsschwelle zu überschreiten. So ein bisschen spazieren gehen, das ist irgendwann klar, das geht, aber eben wirklich Training zu machen, systematisch und zu sehen, körperlich, ich kann mich weiterentwickeln oder ich vertrage die Chemotherapie dadurch vielleicht auch besser. Den Schritt schafft man alleine eigentlich nicht.
Da braucht man schon jemanden, ne? Ja. Der, unter professioneller Anleitung dann. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Dann kommen die Patienten zu Ihnen in die Klinik und absolvieren dann hier ihr Sportprogramm oder machen die das dann auch zu Hause oder ist man dann stationär hier für eine gewisse Zeit oder wie läuft
das? Nein, das läuft immer über mich. Also Patienten werden bei uns operiert und erfahren dann eben von den psycho-onkologischen Begleittherapien. Mhm. Und wenn ich Kontakt zu den Patienten hatte, also die Flyer liegen ja auch bei uns aus, man kann auch Kontakt direkt bei mir selber aufnehmen, berichte ich eben immer von unserem Angebot, was auch einen kreativen Anteil hat, aber eben auch von dem Sportprogramm und von den Gesprächen. Und die Patienten müssen dann aber ambulant sein, weil hier im Klinikum würden jetzt Physiotherapeuten so erste Aufstehübungen machen nach der Operation zum Beispiel. Unser Sportangebot ist für die ambulanten Patienten und die trainieren mit den Sportstudenten bei uns in der großen Sporthalle am Horstmacher Landweg, wo es eine Tartanbahn gibt, wo es einen Kraftraum gibt, wo eben so alle technischen Möglichkeiten auch da sind. Mhm. Und zwischen den Studenten und den Volleyballerinnen hier vom Münster USC trainieren dann auch unsere Patienten.
Ach, das ist ja interessant. Das ist ja wirklich interessant. Also daher der Name auch mobil mit Hirntumor.
Ja, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Genau, das kann mobil in ganz unterschiedliche Richtung sein. Also Patienten, die wieder fitter sind, reisen zum Beispiel auch gerne. Ich habe ganz viele Postkarten bei mir im Zimmer hängen von Patienten, die einfach in die Richtung wieder mobiler geworden sind. Wir hatten schon Island-Pferdetage, also mobil auch hoch zu Ross sozusagen. Aber unser persönliches Training ist so unser Kernelement und was die Patienten einfach auch unglaublich schätzen. Vielleicht zu der Frage noch, ob die Patienten auch zu Hause irgendwie was machen müssen. Ja, also im besten Fall kommen sie eben 1 bis 2 Mal in der Woche zum Training mit dem Ralf. Mhm. Aber er erwartet schon auch, dass 2 bis 3 Mal noch zu Hause die Übungen, die er ihnen aufschreibt oder auf Video aufnimmt oder ihnen ausdruckt, damit klar ist, wie sie was machen müssen, dass das auch zu Hause gemacht wird. Mhm. Und der Ralf, der kommt aus dem Profisport, vom Squashen, hat auch schon Olympioniken und Bundesliga trainiert und er sagt immer, die Patienten, wenn die wollen, wenn die sagen, ich will leben, ich will, dass es mir besser geht, ich will einfach was für meinen Körper tun und vielleicht dadurch auch die Immunabwehr stärken, einfach besser auch gegen den Tumor ankämpfen zu können, sagt er, die sind vom Hochleistungssport nicht weit entfernt, die geben wirklich alles. Und da ist der Unterschied gar nicht so groß, auch wenn das auf einem ganz anderen Niveau erstmal stattfindet, aber sagt er, das Wollen, das ist ja das, was den Profi ausmacht.
Das und das ist das Wichtige.
Spüre ich bei ganz vielen Patienten.
Aber das war ja damals auch bei Jens Tietke so, der ja leider letztes Jahr im Oktober verstorben ist, Profi-Handballer, Modellathlet. und als der, etliche Jahre ist das jetzt schon her, seinen ersten Hirntumor hatte und erzählt mir dann nach ein paar Wochen, du, ich fange wieder mit Handball an. Da habe ich gedacht, ja, der spinnt. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber das geht gar nicht. Und jetzt mittlerweile weiß ich doch, das geht.
Das kann gehen,
ja.
Aber das sagt der Trainer Ralf Brandt auch immer, Auch für Fußballer oder für Profisportler, auch wie für den Jens, ist es eben ganz klar, dass auch wenn man eine Verletzung oder eine Einschränkung hat, die wollen wieder an den Sport, weil der denen einfach ganz viel bringt.
Ja.
So der Normalo, wenn der sich verletzt, oder ne, dann zieht er sich sofort zurück und die Aktivität wird weniger. Aber echte Profis, die lassen sich einfach nicht davon abhalten. Die brauchen das eben für ihr Leben einfach, auch für Lebensqualität.
Mhm.
Und so war es bei ihm vielleicht auch. Aber rein von der Operation her und so ist es eben auch wirklich möglich, wieder Sport zu machen.
Ja, das hat man ja bei ihm, also bei Jens Zietke gesehen, der hat ja wieder Profi-Handball gespielt. Also als Profi wirklich Handball gespielt. Der hat ja 4-5 Mal die Woche trainiert, einmal die Woche dann ein Spiel noch gehabt. Das war ja Wahnsinn. Ja. Aber was ist ein Hirntumor? Wo kommt plötzlich ein Hirntumor irgendwie her?
Das ist bis heute absolut ungeklärt. Also die Betroffenen können da auch überhaupt nichts dafür. Man hat keine Ahnung, wo die herkommen. Es gibt einen Risikofaktor, wenn man als Kind zum Beispiel eine Kopfbestrahlung gehabt hat, weil man zum Beispiel Leukämie oder eine andere Krebserkrankung hatte, können sich nach 10, 20, 30 Jahren auch Hirntumore entwickeln, das weiß man. Aber warum sonst Menschen einen Hirntumor bekommen, weiß man bis heute nicht. Also das tritt ganz sporadisch auf. Das ist auch jetzt nicht genetisch bedingt oder irgendwas, sondern es trifft wie aus dem Nichts heraus eben einzelne Menschen. Wenn man denkt, im Vergleich zu etwa 500.000 Krebsneuerkrankungen in jedem Jahr, machen Hirntumore eben nur 1,7% etwa aus. Wobei leider bei den Hirntumoren der bösartigste auch noch der häufigste ist. Das sogenannte Glioblastom mit etwa 3.500 bis 4.000 Betroffenen in jedem Jahr. Aber im Verhältnis zu anderen Krebserkrankungen ist es eben verschwindend gering, weshalb das einfach auch nicht so eine bekannte Erkrankung ist.
Also das heißt, ich kann mich am Ende des Tages auch nicht schützen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie bewusster leben oder was weiß ich, was mehr Sport machen. Oder nehme ich wieder das Beispiel Jens Tietke, das war ein Sportler durch und durch. Also der hatte kein Gramm Fett, der hat nicht getrunken, der hat nicht geraucht. Ja. Der hat unglaublich gesund sich ernährt, der hat für seinen Sport gelebt und trotzdem hat ihn erwischt.
Ja, genau. Es gibt keine Früherkennung zum Beispiel wie bei anderen Tumorarten. Es gibt nichts, womit man es verhindern könnte. Mhm. Im Gegenteil, man hat tatsächlich eher den Eindruck, es sind eher die Gesunden. Das ist so eine Positivauswahl an Menschen, also gebildet, genau, gesund gelebt, sportlich, die es dann plötzlich irgendwann trifft.
Das ist unglaublich. Also, aber das passiert jungen Menschen, alten Menschen, da ist keiner gefeit von, oder?
Nee, es gibt in jedem Alter quasi Hirntumore. Es ist bei Kindern nach Leukämien die zweithäufigste Krebserkrankung auch. Aber gehäuftes Auftreten ist mit zunehmendem Lebensalter, mit einem Erkrankungsgipfel so um das 70. Lebensjahr.
Ach schon.
Da sind die häufigsten.
Ah, das ist am häufigsten.
Das schon.
Ah, okay. Okay, ja, und warum ist das dann so?
Ja, da vermutet man, wie auch bei anderen Tumorerkrankungen, dass wahrscheinlich so die Reparaturmechanismen auf der DNA im Zellzyklus sozusagen nicht mehr so richtig funktionieren wie bei jüngeren Menschen, dass da dann schon mal eher auch Zellen entarten können, die dann eben nicht repariert werden, sondern dann auf einmal unkontrolliert und ohne diesen natürlichen Zelltod wachsen können.
Und warum kommt jetzt ein Hirntumor, ich sage mal, zurück? Also der kann ja eigentlich nicht zurückkommen. Das ist ja dann wieder ein anderer Tumor, oder? Der kommt ja nicht an der gleichen Stelle zurück. Oder?
Doch, über 90% kommen die immer an der gleichen Stelle zurück. Das Tückische an den Hirntumoren, also wir sprechen jetzt auch nicht über Hirnmetastasen, sondern Hirntumore, die sozusagen im Gehirn zwischen den Nervenzellen wachsen, die sind deswegen so tückisch, weil die wandern können, dass die Zellen weiter wandern, gerne auch so an weißen Nervenbahnen.
Okay.
Und dass man, selbst wenn man auf der Bildgebung, zum Beispiel in Kernspinnen, was man ja heute machen kann, wenn man sieht, dass da Kontrastmittel aufgenommen wird, also wie so ein weißer Saum, selbst wenn man das alles entfernt, was man auf den Bildern sehen kann, muss man davon ausgehen, dass trotzdem schon Zellen auch in dem Randgebiet überlebt haben und da sitzen, die wir aber einfach nur nicht sichtbar machen können, weil die noch, weil es noch zu wenig sind.
Ach so.
Und die Nachbehandlungen zählen oder zielen eben auf diese Tumorzellen, die wir zwar nicht sehen können, aber die, wo man vermuten muss, dass sie eben noch da sind, dass die mitbehandelt werden.
Mhm.
Aber die können eben auch sogenannte Resistenzmechanismen entwickeln, dass sie eben resistent werden gegen Strahlentherapie, gegen Chemotherapie, dass sie quasi wie in so einem Schlafzustand gewesen sind und irgendwann nach Jahren können die eben dann auch wieder anfangen zu wachsen. Und Hirntumore haben als Besonderheit auch, dass die eben im Verlauf auch bösartiger werden können. Man unterscheidet Hirntumor in 4 Grade, bei den Erwachsenen vor allem Grad 2 bis 4, aber das ist halt vorher mal ein Grad 2 Tumor war und wenn er auf einmal wieder zu sehen ist, dass es dann Grad 3 oder Grad 4 Tumor wird und immer schlechter dann auch zu behandeln.
Jetzt beten Sie ja seit 2011, glaube ich, habe ich gelesen, auch so wirklich so Einzeltraining für Patienten an. Das macht dann Ihr Sportlehrer, der
Ralf Brandt. Brandt.
Mhm. Genau. Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sport schon sinnvoll ist, nach einer vielleicht Hirntumor-Operation oder so?
Absolut, ja. Also unsere Erfahrung ist, dass Sport auch nicht gefährlich ist irgendwie für Hirntumorpatienten, sondern dass Patienten natürlich auch gerade unter Anleitung auch wirklich intensiv trainieren können. Es gab ja vor einigen Jahren von der Deutschen Krebsgesellschaft und Krebshilfe wurde die Kampagne Bewegung gegen Krebs ins Leben gerufen und also eine ganz tolle Kampagne, finde ich, wo man bei vielen Tumorerkrankungen ja schon zeigen konnte, wie sinnvoll eben Sport auch ist, um vielleicht auch Rezidive zu verhindern oder also das Wiederauftreten eines Tumors oder auch damit es einem unter der Therapie einfach besser geht. Für Hirntumorpatienten gibt es bis heute aber quasi keine wissenschaftlichen Daten und Fakten. Man kann vermuten, dass es für Hirntumore eben auch so ist, aber bewiesen, schwarz auf weiß, hat es eben noch keiner. Und da zielt unsere Studie drauf ab, dass wir sagen, wir möchten hier zum ersten Mal wirklich ganz systematisch mit intensiver körperlicher Untersuchung auch eben nachweisen, dass auch Patienten nach Operation und Strahlentherapie während der Chemotherapie trainieren können und körperlich besser werden. Mhm. Für diese erste Studie haben wir gesagt, 15% Leistungssteigerung trotz Chemotherapie, die die Patienten nehmen, wollen wir also schaffen beim Durchschnitt der Patienten.
Und gibt es denn bei einem Hirntumor auch so eine, ja, ich sag mal so eine Spanne, bei Brustkrebs sagt man ja oft, ja, wenn du die ersten 5 Jahre überstanden hast, dann hast du das Gröbste rum. Gibt es irgendwie das so im Hirntumorbereich auch?
Nee, da ist, nein. Also bei gutartigen Hirntumore, also zum Beispiel Meningiome oder so, die sind vom Wachstumsmuster anders, aber bei diesen Gliomen, die eben die größte Gruppe ausmachen, die wirklich im Gehirn wachsen, werden die Patienten lebenslang nachkontrolliert, weil man immer Sorge hat, er kommt irgendwann wieder. Ja.
Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so passiert, dass dann wieder der Tumor kommt? Gibt es da so Studien oder?
Ja, die meisten würden jetzt wahrscheinlich 100% sagen. Also man muss davon ausgehen, dass er wiederkommt. Also es gibt auch einzelne Langzeituntersuchungen, aber da ist bei uns dann immer schon 5 Jahre. Es gibt auch Langzeitüberleber. Ich kenne auch eine Patientin aus Mainzer Zeiten, die jetzt schon 13 Jahre mit ihrem Gliom lebt. Aber das sind immer noch Ausreißer sozusagen, wo man systematisch noch nicht finden konnte, was macht den Unterschied. Warum lebt jemand länger oder kürzer damit? Oder warum spricht die Therapie besser oder weniger an? Man hat in den letzten Jahren erste Hinweise und molekulare Marker gefunden, mit denen wird jetzt auch gearbeitet und es wird geguckt, ob man die Therapie eben verbessern kann, wenn man Subgruppen an Tumorpatienten findet. Aber das ist immer noch alles relativ in den Anfängen.
Aber trotzdem geht ja die Medizin immer einen Schritt weiter. Ne? Das ist ja, also ja. Das ist halt das Schöne schon daran, denke ich, dass man den Menschen so helfen kann. Weil vor ein paar Jahren, wer hätte denn da gedacht, dass so ein Sportprogramm so förderlich sein kann? Ja. Da hat wahrscheinlich jeder gesagt, um Gottes Willen, schon dich
auf die Couch, ganz ja, genau.
Ja, genau. Und beweg dich bloß nicht mehr.
Genau, nicht zu viel machen. Ja, ne? Die Patienten selber nehmen sich, das weiß man aus Studien, etwa um 20% schon zurück, automatisch, ohne, also einfach durch die Diagnose quasi, ne? Ja. Dass man ängstlicher wird, ja, dass man sich selber mehr beobachtet, man genau eher denkt, ach nee, komm, mach langsam, bevor irgendwie was anderes passiert. Und davon kommen wir zum Glück aber jetzt immer weiter weg. Wir können im Moment noch nicht sagen, was es eben vielleicht ja auch aufs Überleben für Aspekte hat, aber allein die Tatsache, dass jemand eben dadurch, dass er körperlich fit ist, ist er vielleicht auch, kommt er für eine erneute Operation zum Beispiel nochmal in Frage oder für eine neuerliche Strahlentherapie. Ne? Nicht nur, dass die Lebensqualität besser wird, das berichten die Patienten immer, und das nicht nur körperlich, sondern oft auch geistig, sondern dass die Patienten dadurch eben auch die Chance bekommen, vielleicht noch ein zweites und drittes Mal operiert zu werden. Ne? Yeah. Und dass man darüber die Lebenszeit, denke ich, schon auch verlängern kann. Aber das ist jetzt nicht für die erste Studie unser Ziel, sondern im Moment wollen wir erstmal eine Lanze brechen für das Sportprogramm, dass Patienten trainieren können, dass sie intensiv trainieren können und dass sie sich körperlich verbessern. Und wir sind froh, dass eben Homburg-Saar und Uniklinikum in Bochum, dass sie auch mitmachen, damit wir gemeinsam sozusagen schneller und mehr Patienten rekrutieren können, um auch schneller an Ergebnisse zu kommen.
Ja, das ist quasi so ein Verbund, muss ich mir das vorstellen.
Ganz genau, wo wir immer ein Team Meetings haben, wo wir uns nächste Mal dann in Bochum treffen, damit nicht alle immer nach Münster reisen müssen und wo wir gemeinsam eben das Konzept erarbeitet haben.
Jetzt gibt es ja hierzu auch einen Förderverein in Münster, Förderverein ZNS, also Zentrales Nervensystem.
Ganz genau.
Und die Projekte sind ja unglaublich interessant. Also es gibt ja Kunsttherapie, habe ich jetzt erfahren. Genau. Was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist so eine Workshop-Ausstellung oder was?
Ist ganz unterschiedlich. Wir hatten lange Jahre hatten wir Einzeltherapie am Krankenbett auch, aber die Kollegin ist nach Freiburg gegangen, hat dann den Ruf hinbekommen, die Monika Wigger, weshalb sie jetzt nicht mehr so präsent bei uns ist, aber sie macht immer noch eine ambulante Gruppe. Wir gehen mit Patienten und Angehörigen ins Picasso-Museum. Das ist ja alle 4 bis 6 Wochen, um einfach auch die Familie zu stärken. Ganz wichtig, aber auch so Kontakte untereinander zu bekommen, dass man sich eben mit Gleichbetroffenen mal austauschen kann. Das ist eben auch nur für Hirntumorpatienten, jetzt nicht für andere Tumorerkrankungen, damit es einfach auch von vornherein eine gewisse Vertrautheit hat und Offenheit, eben über dieses doch oft auch schwierige Thema sprechen zu können.
Ja, und dann gibt es noch den Islandpferdetag, den gab es jetzt auch schon ein paar Jahre.
Genau, 5-mal waren wir da, glaube ich, auch schon mit Grillen und jeder bringt einen Salat mit und alle dürfen auf die Pferde zum Reiten. Ganz toll hat der Reiterhof das organisiert, dass ganz viele Mädchen da auch parat standen und dafür gesorgt haben, dass von geführtem Reiten bis Galoppieren auf der Koppel eben alles drin war für die Mutigen.
Ganz toll. Schöne Geschichte ist es. Und zum zweiten Mal gibt es jetzt eine Skifahrt.
Ja, das ist auch was ganz Besonderes, was der Ralf Brandt ins Leben gerufen hat, dass er gesagt hat, er war auf dieser Hütte, gibt es schon seit 30 Jahren vom UKM und der Kinderonkologie so ein Programm, um die Familien zu stärken, wo er schon seit über 20 Jahren mitgefahren ist und gesagt hat, das müssen wir für Hirntumorpatienten auch anbieten. Und das haben wir jetzt im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht. Und ja, eine Selbstversorgerhütte auf 1400 Meter Höhe im kleinen Walsertal, die Zafernerhütte.
Schön.
Wo wir dann waren und wo alle auf die Skier auch gekommen sind. Wir haben Alpin und Langlauf angeboten, hatten die eigenen Skilehrer dabei und einen Koch und Hauswirtschafter. Und es war einfach eine ganz tolle Erfahrung. Und ja, den Familien hat das unglaublich gut getan. Es sind ganz Freundschaften entstanden, Netzwerke entstanden, die sich eben auch ohne uns jetzt noch getroffen haben. Manche von denen fahren eben auch in diesem Jahr jetzt wieder mit. Und das ist, ja, wir haben so viel positive Rückmeldungen bekommen, dass wir gesagt haben, das
Das machen wir wieder, das wiederholen wieder machen. Aber ganz das, genau. Das ist jetzt für Hirntumorpatienten und die Familien?
Ja, das ist für die Familien auch mit.
Und wie viele Personen waren Sie da im letzten Jahr?
Also 40 passen in die Hütte und wir waren 38.
Wahnsinn.
Vor allem, also Mehrbett, Zimmer auch, ne? Man muss dann schon mal zusammenrücken und Familienzimmer und großes Team auch dabei, aber...
Sehr, ja, ganz das ist interessant. Tolle, das ist interessant. Was noch sehr interessant für mich ist die Tatsache, dass es eine graue Schleife gibt und die graue Schleife steht für Hirntumor.
Ganz genau, in Anlehnung an die rote Schleife von den AIDS-Erkrankten hatte die die Deutsche Hirntumorhilfe sich überlegt, eine graue Schleife als Symbol schon vor etlichen Jahren quasi ins Leben zu rufen oder anerkennen zu lassen und um die Solidarität mit Hirntumorpatienten zu zeigen. Und deshalb trage ich die auch immer an meinem Kittel.
Ja, finde ich sehr, sehr schön. Aber ich denke, die graue Schleife ist nicht so, populär präsent. Präsent, wie das jetzt bei der roten Schleife einfach ist, ja. Oder? Da wird auch relativ wenig Werbung im Moment noch gemacht, ne?
Ja, weil es wahrscheinlich auch nur so eine relativ geringe Zahl eben von Patienten betrifft.
Gott sei Dank.
Aber deshalb fehlt halt auch so ein bisschen die Lobby, ne? Ja. Oder wenn man jetzt nicht Medikamente erforscht, sondern Kunsttherapie und Sportprogramme, dann hat man natürlich auch keine Firma, die dahinter steckt. Ja. Und deshalb ist Geld oder fehlendes Geld immer ein ganz großes Thema, wo wir immer auf Sponsoring eben und Spenden angewiesen werden, um diese Projekte auch am Laufen zu halten.
Sagt Dr. Dorothee Wiefroth von der Uniklinik in Münster über ihre Projekte beim Förderverein Zentrale Nervensysteme und über ihre Studie zu Sport bei Hirntumorpatienten. Wenn ihr den Förderverein unterstützen möchtet, die Infos dazu findet ihr wie immer auf meinem Blog blog.stab-pr.de. Schaut da gern vorbei und spendet für einen guten Zweck. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und danke auch an Dr. Wiefroth für ihre Zeit. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald!